es ist ja mehr bei mir so, ich bin nicht schmutzig, sondern ich bin eher so, dann liegt die Tablette neben dem der Zahnseide, die ich da habe liegen lassen, neben dem Zwirn und der Nadel, weil ich da gerade einen Knopf annähen wollte, neben dem Putzmittel, was ich nicht weggeräumt habe. Also diese Art von so Unordnung, genau, aus so einem, eher aus einer Unstrukturiertheit. Die Männer haben einfach in vielen nicht mehr die Rechte, die sie früher hatten. Also ich muss ehrlich sagen, als ich ans Theater kam, hatten die Intendanten, das war nicht immer so, aber die hatten wirklich so ein bisschen, was man wie der Kaiser Franz Josef, eine Art Erstbeschlafungsrecht. Also die hatten eine richtig große Macht über Frauen im Theater und vor allem über die Schauspielerinnen. Und wenn diese Schauspielerinnen nicht stark waren, wurden sie vernascht, sage ich jetzt mal ganz banal. Ich habe zum Beispiel gespielt einen langen Tagesreise in die Nacht. Das ist ein Stück von O'Neill über eine Familie, wo Alkoholismus eine Riesenrolle spielt. Und die Mutter ist Morphinistin, weil sie das alles nicht ausgehalten hat. Und diese Mutter habe ich gespielt. Und ich habe auch in meiner Familie gab es Alkohol war ein Problem in meiner Familie und das hat mich zum Beispiel sehr mitgenommen. Da war ich einfach fertig, ja, weil das war fast wie eine Therapie im Grunde.
Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
Heute zu Gast ist die Schauspielerin Viktoria Trautmannsdorf. Moin, moin.
Moin, moin.
Geboren 1960 in Wien, lebst und arbeitest du seit vielen Jahren in Hamburg und bist seit 1993 festes Ensemblemitglied am Thalia Theater. Bekannt bist du vor allem für intensive, psychologisch vielschichtige Rollen auf der Bühne und Leinwand. Deinen Kinodurchbruch hattest du 2007 mit Gegenüber. Außerdem kennt dich ein breiteres Publikum aus der ZDF-Serie Nord-Nord-Mord. Heute lebst du in Hamburg-Uhlenhorst, bist verheiratet und hast zwei Töchter. Liebe Viktoria, du bist am 8. September 1960 geboren, also Sternzeichen Jungfrau. Jungfrauen sagt man ja nach, sie seien sehr genau, diszipliniert und manchmal auch ein bisschen abergläubisch. Glaubst du an Horoskope oder Aberglaube?
Horoskope glaube ich überhaupt nicht.
Das ist dir also neu, was ich dir gerade gesagt habe?
Nee, weil es nicht stimmt, bei mir leider.
Du bist nicht diszipliniert, du warst pünktlich heute.
Ja, aber das lag an Claudia Maxelon, ja, in meiner Begleitung. Nein, ich bin unpünktlich. Ich kam auch zum Treffen mit der Claudia schon zu spät. Ich bin unpünktlich und ich bin unordentlich. Und den Jungfrauen wird ja immer nachgesagt, sie seien so pingelig. Mhm. Also vielleicht bin ich in anderen Sachen pingelig, aber ich bin abergläubisch.
Ja?
Ja, ganz doll.
Hast du so Rituale, wenn es auf die Bühne geht, linken Schuh an immer oder bestimmte Glückssocken an unterm Kostüm?
Ja, und irgendwo oder klopfen und dann nur durch diese Tür, weil die bringt Glück und dann
ist das
den
so?
Weg gehen, weil der bringt mehr Glück als der andere Weg und kleinen Umweg gehen und dann nochmal irgendwo hinklopfen.
Und verfolgt dich dieser Aberglaube nur im Beruflichen oder auch im Privaten? Fängt das morgens schon an?
Wie ich die Kaffeetasse halte. Oh Gott, sie stand falsch. Nein, ich war, ja, im Alltag habe ich so kleine Rituale, aber vor allem sehr stark. Also Aberglaube habe ich sehr stark im Beruf, aber auch wenn ich wegfahre oder auch komischerweise so im Alltag, wenn ich denke, oh, jetzt muss ich nur auf diesem Straßenseite gehen, dann habe ich jetzt Glück oder ah, jetzt muss ich jeden dritten Stein mit dem Fuß berühren, dann bringt das Glück.
Und wenn eine Katze von links nach rechts geht, ja, und schwarz ich, ist, oje, dann ist alles durcheinander.
Ja, ja, dann denke ich, oje. Und du hoffentlich wirst, zerspricht kein Spiegel.
Du wirst in diesem Jahr 66. Ich liebe ja Schnapszahlen. Ist es so, dass du das groß feierst oder bist du eher jemand, die sagt, nö, ich fahr weg. Keiner weiß eigentlich, wann ich Geburtstag habe. Jetzt wissen es alle irgendwie über den Podcast.
Ich feiere, keine Ahnung, vielleicht groß. Eigentlich okay, eine gute Idee.
Ja, ja, ich finde schon.
Ja.
Aber so groß, dass wir alle dann hier auch noch kommen können, die hier zuhören. Ja, sehr gut. gibt es irgendwas, also viele Leute nehmen sich ja Ziele vor, also am Neujahrstag hören sie auf mit Rauchen oder wie auch immer. Ist diese 66 etwas, wo du sagst, okay, das will ich anders machen, mit irgendwas aufhören, mit irgendwas beginnen vielleicht?
Ich würde gerne ordentlicher werden und systematischer in meinem Leben.
Du willst jetzt noch ordentlicher werden?
Ja.
Auf die letzten 30 Jahre willst du ein aufgeräumtes Wohnzimmer und Schlafzimmer haben?
Ja, und vor allem einen aufgeräumten Schrank.
Ja? Nervt es dich denn selber oder ist es deine Umwelt, deine Töchter, dein Mann, die immer sagen, oh, Frau, räum doch mal auf.
Beides.
Ja?
Ja. Aber irgendwie sehne ich mich gerade so nach Struktur.
Aber als Schauspielerin muss man ja Struktur haben. Also der ganze Lernprozess ist doch auch schon eine Struktur für so ein Stück, oder?
Ja.
Oder fällt dir das zu? Liest du einen Text und dann ist der in der Rübe drin?
Nee, um Gottes Willen. Nee, Lernen ist aber was, das ist ja einfach nur ein Vorgang. Das hat mit Struktur nicht so viel zu tun.
Nee. Ich dachte, man würde sich da irgendwie bestimmte Systeme auch aneignen, um das zu lernen.
Ja, ich habe so ein neues System seit ein paar Jahren, das haben jüngere Kollegen mir beigebracht, dass man neben dem Text die Anfangsbuchstaben jedes Wortes schreibt und dann formt das Gehirn faktisch beim Durchlesen den Text. Also wenn ich sage, ich mag dich,
ja,
schreibe ich IMD.
Ja.
Und dann macht mein Gehirn, ich mag dich. Ist total interessant. Das hilft irrsinnig.
Das ist verrückt. Aber ja, mir wäre die Arbeit schon zu viel, die ganzen Buchstaben aufzuschreiben.
Ah, lernen ist schon noch mehr Arbeit.
Ja, okay. Wir kommen mal zu den Hamburg-Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde und da wollen wir ein bisschen was über dich und Hamburg erfahren. Welches ist denn dein Lieblingslied über Hamburg?
Das von Jan Delay über die Reeperbahn.
Oh ja. Welches ist dein Lieblingserholungsort in Hamburg?
Die Boberger Dünen.
Mhm. Dein Lieblingssouvenir aus Hamburg?
Oh, vielleicht so ein was aus dem Thalia-Shop. Die machen ja ganz lustige T-Shirts.
Oh ja.
Ne? Mhm. Und dann habe ich früher geliebt, Knechte und Mägde hieß das, so ein Geschäft.
Ja, in der Feldstraße.
Ja, Feldstraße ist das.
Sehr gut.
Das liebe ich, ja.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Also eigentlich war mein Lieblingsmuseum immer das Museum der Stadt Hamburg, da im Platten und Blumen. Das hat aber jetzt zu.
Richtig, für hamburgische Geschichte.
Ja, genau. Hamburgische Geschichte heißt das,
genau. Das wird aber irgendwann wieder aufmachen.
Das macht sicher wieder auf. Dann liebe ich die Deichtorhallen, da hat ja aber auch eine gerade zu. Ja. Und dann liebe ich das für Kunst und Gewerbe.
Natürlich.
Das ist so schön, ja. Die haben auch eine österreichische Direktorin.
Tulga Bayerle.
Genau.
Liebe Grüße an Tulga.
Danke.
Dein Lieblingspark in Hamburg?
Jenischpark.
Den habe ich schon häufiger hier gehört.
Ja, der ist einfach wunderschön. Den gibt's also so schön wie der.
Du bist in Wien geboren. Wie kann man so eine schöne Stadt verlassen? Jetzt sind einige Hamburgerinnen empört, wenn ich das sage, weil alle halten Hamburg für die schönste Stadt der Welt. Aber was hat dich hierher gezogen? Also klar, der Beruf wahrscheinlich.
Die
aber
Liebe.
Aber was hält dich hier?
Die Liebe. Die Liebe. Ach, ich liebe die Stadt mittlerweile. Ich bin so glücklich, wenn ich es immer... Gestern kam ich aus Berlin zurück. Ich habe mich so gefreut.
Ja, das kann ich nachvollziehen,
ja,
dass man sich freut, wenn man aus Berlin wieder weg darf. Gleis 7.
Oder
der schönste Ort, der schönste Ort Berlins.
Ja, Hamburg ist schon, ich glaube, Hamburg ist dann doch jetzt langsam meine Heimat, wenn man so lange hier wohnt.
Ja, ja. Gibt es denn trotzdem noch Wurzeln, die du dann immer suchst? Musst du dann doch nochmal nach Wien, weil es das bessere Schnitzel dort gibt oder verwandtschaftliche Beziehungen
dich
dahin treiben?
Ja, ich bin in Wien natürlich sehr verwurzelt, auch familiär und vor allem sprachlich auch. Das ist ja dann doch irgendwie, die Heimat liegt ja in der Sprache, also bei mir zumindest. Und was mir wirklich fehlt, sind diese Kaffeehäuser. Das ist einfach ein Lebensstil, der so mir entspricht oder mir gut tut, dieses Rumsitzen und nichts tun.
Wo kommt dir denn Österreich hier in Hamburg so entgegen? Also wo sagst du, ja, das kann damit halten?
Ja, vielleicht höchstens manchmal auf der Reeperbahn, also nicht Reeperbahn, sondern St. Pauli in diesen kleinen Gassen. Mhm. Und manchmal ein bisschen auch Großneumarkt da, die Gegend. Mhm. So ein bisschen städtischer ist, also älter und städtisch.
Ja. Weißt du noch, als du das Angebot bekommen hast, zum Thalia zu kommen, was ist da in deinem Kopf los gewesen? Also möglicherweise gab es da schon den guten Ruf des Thalia-Theaters, den es heute ja auch noch genießt. Aber was ging da in deinem Kopf los?
Ich habe es als extrem praktisch empfunden, weil mein Mann ja auch hier war. Und ich dachte, das ist ja super, dann können die Kinder in derselben Stadt aufwachsen.
Ja.
Also wie die Eltern zusammenleben und die Kinder großziehen. Und da hatte ich natürlich schon Bombenrespekt und ein bisschen Angst, weil das Theater ja so einen guten Ruf hat und ja so extrem viele gute Schauspieler auch damals schon hatte. Und das war auch am Anfang eher einschüchternd. Da musste ich mich schon so durchbeißen. Und das kam dann mit der Zeit, dass ich dann auch mehr Selbstbewusstsein hatte und gemerkt habe, ach, das kann ich ja auch. Oder ich habe auch viel von denen gelernt und konnte dann so auf dem Niveau vielleicht mithalten.
Bevor es gleich weitergeht, mache ich kurz Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. In meinen Morgen starte ich gern mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Der kommt ab jetzt im neuen Look zu euch, von Montag bis Freitag morgens um 6 Uhr direkt ins E-Mail-Postfach. Alle Infos findet ihr auf zeit.de/elbvertiefung. Und noch mehr Zeit Hamburg bekommt ihr im Hamburg-Ressort auf zeit.de/hamburg. Reinschauen lohnt sich. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Jetzt bist du Anfang der 90er hier nach Hamburg gekommen. Da hatte Hamburg immer noch so ein bisschen den Ruf, dass das nicht unbedingt eine Willkommensstadt ist. Also wo man sofort mit Menschen in Kontakt kommt. Anders jetzt als im Bayerischen Bierkeller oder in Köln im Brauhaus, wo 10 Leute zusammen an einem Tisch sitzen und sich nicht kennen. Sitzen hier 2 Leute an einem Achtertisch und lassen auch nicht zu, dass jemand sich dazusetzen kann. Das ist heute anders, weil es hier einfach auch viele Leute dazugekommen sind und den Hamburgern beigebracht haben, dass Geselligkeit auch was Schönes ist. Wie hast du das damals empfunden?
Überhaupt nicht so, wie du es
beschreibst. Weil du direkt in die Theaterfamilie reingekommen bist, ne?
Ja, aber ich fand die Leute auch extrem herzlich. So in dem Haus, wo ich wohne, haben sie mich sofort eingeladen und dann ging mein Mann immer so eine Kneipe um die Ecke, das trotzdem. Und da war auch immer Halligalli. Also es war jetzt gar nicht dieses Lebensgefühl, das du beschreibst.
Wie hast du denn Hamburg empfunden?
Er ist sehr lebensfroh und kinderfreundlich und überhaupt lebensfreundlich schon damals durch die Alster und dieses Sportliche auch. Sportlich, sehr sportlich. Und so offen. Ich habe sie als sehr offen empfunden, die Hamburger. Ja.
Ja.
Also ich war ja vorher in Mitteldeutschland, also da in Mannheim, Stuttgart, da war das nicht so wie hier. Also ich fand, das Klischee entsprach keine Art und Weise der Realität. Also wirklich gar nicht. Gar nicht. Und zwar auch so lustig altmodisch damals Hamburg noch, das mochte ich auch gerne.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, irgendwie bist du angekommen, irgendwie ist Hamburg jetzt deine Heimat. Woran merkst du das denn? Also
ja, das ist ja
gehst
mehr
du
ein
jede
Gefühl.
Woche auf den Fischmarkt oder also gibt es so auch da Rituale, die jetzt so irgendwas mit Hamburg zu tun haben?
Na, ich bin ja Alsterkind, weil wir in der Nähe von der Alster wohnen und das ist so mein Revier, da laufe ich rum und da kenne ich auch jeden Baum und jeden Busch und sonst habe ich Freunde hier und das Theater natürlich. Und Altona wäre so mein Sehnsuchtsort, also da würde ich gerne wohnen. Aber
da warst du noch nicht, also da hast du noch nicht gewohnt.
Nee, nur gearbeitet.
Ja, Altona ist auch mein Sehnsuchtsort. Irgendwann will ich da mal zurückkehren.
Ich will da auch wohnen.
Ja, gut, dann vielleicht finden wir ja gemeinsam irgendwo ein Haus, wo wir dann in verschiedene
das
Etagen wohnen können.
Davon träume ich.
Ja, gut, ja. Dann gucken wir mal danach. Es soll ganz einfach sein, Wohnungen in Altona zu kriegen.
Oder ich würde auch, selbst Othmarschen wäre mir recht.
Jetzt wäre mir schon wieder zu weit raus. Ich wäre ja eigentlich theoretisch zu Fuß dann noch, je nachdem wie fit man ist,
hierher
dann in die Innenstadt kommen. Ja, genau.
Ja, aber dann, ja. Dann wäre hier, wie heißt das, wo dieser Park ist? Auch Wohlerspark.
Wohlerspark, ja.
Da.
Da hätten wir uns beide wahrscheinlich aber auch schon früher um Wohnungen oder Wohnmöglichkeiten bemühen müssen, um da irgendwie unterzukommen. Ja, ich glaube, da ist alles weg irgendwie. Du hast gerade gesagt, an der Alster kennst du jeden Busch.
Ja.
Was ist denn dein Lieblingsbusch? Also was ist deine Lieblingsstelle dort?
Also ich liebe diese Stelle, wo der Alsteranleger ist, gegenüber von der Moschee.
Mhm.
Das finde ich einfach so wunderschön.
Ja.
Und der kommt leider nicht mehr oft, dieser Alsterdampfer, aber das fand ich auch so pittoresk, da einzusteigen und rüberzufahren nach Harvestehude.
Mhm.
Und dann liebe ich genau die Stelle gegenüber in Harvestehude, wo die weißen Bänke auf der Wiese stehen. Und aber das, dieser Alsteranleger, also dieser Schiffsanleger gegenüber von der Moschee, das ist schon so mein Lieblingsort. Da war ich schon mit den Kindern, wie sie klein waren, und jetzt bin ich da immer noch. War ich mit meinem Vater, der nicht mehr lebt, und meiner Mutter und ja, Hunden, diversen Hunden.
Als ich vor 30 Jahren nach Hamburg gekommen bin, hatte ich die Idee, in einen Ruderclub zu gehen, weil ich so dachte, das wäre irgendwie hanseatisch, weil Segeln wiederum interessiert mich gar nicht. Hast du auch sowas? Also ich habe es nie gemacht, muss ich dazu sagen. Hast du auch so eine hanseatische Idee gehabt?
Ja, die gleiche, aber ich habe es auch nie gemacht.
Deswegen wollen wir auch nach Altona, da gibt es keine Ruderclubs.
Elbe, aber in der Elbe rudert man nicht, nur in der Alster, ne?
Nee, ich glaube, das wäre zu gefährlich, wenn da die großen Töpfe vorbeifahren,
wie auch immer.
Ja, aber was ist denn mit der Elbe? Also es gibt ja so, im Grunde muss man sich ja entscheiden zwischen Alster und Elbe. Du hast jetzt sehr eindeutig die Alster hervorgehoben. Warum ist denn die Elbe nicht so toll?
Nein, muss ich komplett revidieren. Ich bin in die Alster gezwungen worden, weil ich da wohne.
Ah.
Aber meine Sehnsucht ist die Elbe. Ich will immer schon an die Elbe.
Mhm.
Ich will da wohnen, ich will da rausschauen, ich will da spazieren gehen. Das mache ich auch oft, aber es ist eben ein bisschen weit von mir entfernt, weil meine ganze Sehnsucht geht zum großen Fluss.
Ja.
Ja.
Jetzt bist du hier reingekommen, hast dir erstmal sehr lange die Dinge hier so angeguckt. Wie ist es denn jetzt hier so in Hamburg, also mal außerhalb des Thalia, außerhalb der Alster, wie nimmst du die Kultur wahr? Du hast gesagt, die Kaffeehäuser fehlen dir, aber wie nimmst du das Leben hier so wahr?
Schon sehr geschäftig, wenig Stillstand, und womit ich hadere, ist der Umgang mit alten Häusern. Dass die so radikal einfach abgerissen werden, wenn sie nicht passen und nicht kapitalistisch verwertbar sind mehr. Also in meiner Straße sind innerhalb von einem Jahr 2 Häuser abgerissen worden, die aus 1890 stammen. Eine Stadtvilla, und jetzt wird ein ganzes Wohnhaus abgerissen, das in 1878 gebaut wurde. Eines der ältesten Häuser in der Uhlenhorst wird abgerissen. Weil da im Krieg mal eine Beschädigung war und dadurch das nicht komplett unter Denkmalschutz wird. Ist aber wunderschön, wunderschön. Und der einzige Haus in der Straße, wo die Mieten noch halbwegs bezahlbar waren. Jetzt hat das ein Investor gekauft und es wird abgerissen. Und ich verstehe nicht, wie das möglich ist. Also das bricht mir das Herz. Wirklich. Weil die machen ihre Stadt kaputt.
Ja.
Das ist fürchterlich.
Wie nimmst du denn die Politik wahr? Interessierst du dich für Politik?
Ja, klar.
Wie nimmst du das hier so wahr? Ich sag mal, wenn du nach Wien guckst, dann staunst du wahrscheinlich häufiger, weil hier doch alles viel ruhiger ist, oder?
Naja, Wien ist ja seit, ich weiß nicht, 100 Jahren sozialistisch geführt und Hamburg ja auch schon sehr lang in sozialdemokratischer Hand. Ich finde, die Städte sind nicht so unähnlich geführt, nur dass Wien ein Tick sozialer noch ist, weil wir diese Gemeindebauten haben. Wo, also ich glaube, 60% der Häuser in Wien gehören der Stadt, also der Wohnmöglichkeiten.
Mhm.
Und dadurch gibt es diese extreme Wohnungsnot nicht. Also es wird langsam auch immer mehr, der Kapitalismus frisst sich so durch die Stadt. Und es entsteht so ein Parallelleben. Einerseits der Gemeindebau, wo man normal leben kann und normale Mieten zahlt, also eher niedrige Mieten. Aber dafür muss natürlich eine soziale Berechtigung haben etc. Aber die ist nicht sehr streng. Und andererseits eben genau wie hier wird es immer teurer und die Wohnungen werden immer schwieriger zu kriegen. Aber es ist im Vergleich zu Hamburg noch billig.
Mhm.
Also du kriegst auch leichter eine Wohnung.
Ist das für dich, also ich weiß gar nicht, wie oft bist du jetzt umgezogen seit 1993?
Gar nicht.
Überhaupt nicht. Nein, du bist hierher gezogen und geblieben?
Zu meinem Mann in die Wohnung. Und er hat sie dann sofort, also mein Mann wohnte in der Wohnung, das war eine ehemalige WG. Und dann war er alleine übrig geblieben sozusagen. Das kam ja öfter vor damals. Und dann gehörte das einem sehr netten Hamburger Bankier. Und seine Frau war Theaterfan. Und dann wollte mein Mann die Wohnung kaufen. Der hatte ein Theaterstück geschrieben für Kinder und hatte dadurch ein bisschen Geld verdient. Mhm. Und
so schnell geht das.
Ja, manchmal hat man Glück. Und der hat dann diese Wohnung kaufen wollen. Und dieser Bankier gesagt, eigentlich ist es Quatsch, die Wohnung zu verkaufen, weil in dem Moment, ich weiß, dass in einem Jahr die Wohnung viel mehr wert sein wird. Mhm. Aber weil die Frau das unbedingt wollte und weil sie eben so ein Theaterfan war und ist noch, Gott sei Dank, haben sie es dann verkauft.
Wann war das?
Das war 1990.
Ja. Okay, dann kannst du ja ganz beruhigt den Wohnungsmarkt beobachten.
Ja, mit Schmerzen, ja.
Wahnsinn.
Wahnsinn, ja.
Die Kaffeehäuser, die dir fehlen, wo ist für dich da der Ersatz? Ist es dann jetzt die Kneipe? Du hast vorhin von der Kneipe gesprochen oder suchst du gar keinen Ersatz?
Also, das gibt's nicht in der Art, weil das Kaffeehaus, das ist ja eine Institution, die wird so hergestellt hier und manche Orte haben auch ein bisschen von der Atmosphäre. Gibt's ja hier ein sehr schönes und Linden, wie heißt es?
Unter den Linden.
Ja, ja, das ist wirklich sehr schön. Aber das ist nicht dasselbe wie ein Kaffeehaus.
Aber das ist das Literaturhaus-Café kommt dem sehr nah, oder?
Jein, weil das natürlich auch nicht diese Ruhe hat, weil das Kaffeehaus ist ja nur deshalb toll, weil du hin kannst, einen Kaffee bestellen und 24 Stunden, also bis er zusperrt, dort sitzen darfst. Und es wird dir nie einer sagen, bitte geh weg. Mhm. Oder wollen Sie noch was? Mhm. Und davon gibt's natürlich in Wien auch immer weniger, weil die auch merkantiler werden, vor allem die erfolgreichen, weil ja auch ein sehr viel Tourismus in Wien herrscht. Und die Kaffeehäuser, die in diesen Apps oder was weiß ich, Instagram-Dingern stehen, sind natürlich sehr populär, auch bei Touristen. Aber es gibt natürlich auch viele, die nicht touristisch sind und da ist das so. Mhm. Und das hat so eine komische Ruhe. Du kannst da sitzen und du sitzt da einfach und dann liest du und dann schreibst du was oder schaust. Oh ja.
Du hast gerade Instagram angesprochen. Dadurch sind ja viele Leute immer getrieben, was Neues zu entdecken. Und immer auf der Suche nach der neuesten und exotischen Idee, Gastronomie zu führen. Jetzt hast du andererseits erzählt, du liebst so Rituale und so weiter. Das heißt, bist du offen für neue Café und Restaurants? Oder
ja, klar.
Bist du eher so, die sagt, nee, ich habe meine 4-5 Stammläden und gehe da immer hin?
Nee, ich bin offen. Also ich hatte ja faktisch zwei Leben. Das Leben in Altona bei der Gaussstraße, wo das Thalia-Theater die Probebühne hat und auch die zweite Spielstätte. Und mein Leben in Ulnhorst und in Altona bin ich extrem viel ausgegangen, weil wir natürlich immer, also nicht abends so viel, vor allem mittags, weil wir natürlich nach der Probe immer was essen gehen mussten. Und da habe ich irrsinnig gern ausprobiert. Und ich finde es auch immer ein Geschenk, wenn ein neues, gutes Lokal öffnet und dir ein gutes Essen kocht. Gibt ja nichts Schöneres. Mhm. Und es dann noch halbwegs bezahlbar ist und nicht zu lang dauert.
Ja. Ja. Wie habe ich mir denn diese als festes Ensemblemitglied. Probentage sind klar, Auftrittstage sind klar, aber wie ist das Leben dazwischen?
Also wenn du Proben und Vorstellungen hast, gibt's kaum Leben dazwischen. Weil du hast entweder von 10 bis 3 Probe und abends Vorstellungen, dann musst du ja um 6 im Theater sein, spätestens meistens. Also hast du 3 Stunden Zeit, um zu essen, dich auszuruhen und für die Vorstellung vorzubereiten. Oder du hast morgens und abends Probe, das heißt, das ist eigentlich der gleiche Zeitplan. Aber Schauspieler haben ja auch oft frei, weil die Proben ja nicht durchgehen. Die Proben ein Stück, dann hat das Stück Premiere und dann haben sie ja oft frei, sagen wir mal einen Monat, und dann spielen sie nur abends. Also wenn sie im festen Engagement sind. Das heißt, die Zeit kannst du dann verplanen, wie du willst. Das ist aber auch die Zeit, wo du dann deine Sachen erledigen musst oder deine Arzttermine hinlegen musst, etc. Oder deine Verabredung mit Freunden. Aber das Theater hat sich so ein bisschen, ist ein bisschen sozialer geworden. Die haben jetzt zum Beispiel, jeder hat Recht auf einen freien Tag in der Woche. Das gab es früher alles nicht.
Ist es so?
Ja. Also wenn du Sonntagsvorstellung hast, dann hast du Recht auf einen freien Tag.
Okay.
Das finden wir alten Hasen manchmal so ein bisschen pervers, weil wir denken, wie, es geht doch um die Arbeit.
Ja.
Man kann doch nicht einen Tag frei haben, wenn man dann nächste Woche Premiere hat. Ja. Aber eigentlich funktioniert es sehr gut. Also es ist halt so diese typische verbohrte Arbeitsmoral, die man so am Theater gelernt hat früher. Ne? Da ging ja alles nur auf das Ergebnis.
Bevor wir weiter über Arbeit sprechen, lassen wir nochmal die anderen Leute zwei Fragen stellen.
Hallo, Viktoria Trautmannsdorf. Wir kennen uns gar nicht. Ich bin Christian Zierau, Leiter des Bezirksamtes Eimsbüttel. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, sind Sie vor den Auftritten noch nervös?
Nein. Ich bin...
Langer Gedanke, kurze Antwort.
Ich bin eher aufgeregt und versuche mich zu konzentrieren, aber nervös bin ich sehr selten. Manchmal so ein bisschen unruhig, aber eigentlich nicht. Ich bin nur vor Premieren ganz furchtbar nervös. Also wenn wir das erste Mal spielen, dann bin ich ganz, ganz, ganz schrecklich nervös. Und dann pendelt sich das so ein und dann bin ich eigentlich nicht mehr nervös. Also auch im Vergleich zu meinen KollegInnen bin ich viel weniger nervös. Fällt mir oft auf.
Die nächste Frage.
Liebe Viktoria Trautmannsdorf, mein Name ist Philipp Westermeier. Ich bin Veranstalter. Unter anderem mache ich OMR, ein großes digitales Event mit sehr, sehr vielen Besuchern. Und ich habe mich gefragt, wann waren Sie zuletzt auf einer größeren Messe oder Konferenz oder Veranstaltung mit mehreren tausend Leuten? Besuchen Sie sowas? Kennen Sie sowas? Wo gehen Sie hin?
Ich habe mal auf einer Messe gearbeitet als Studentin.
Und das ist schon drei Jahre her.
Genau, und das vor dreieinhalb Jahren. Ja. Und da vor 43 Jahren, nein, 45 Jahren. Und da war ich, glaube ich, das letzte Mal bei einer Messe. Und dann hatte meine Mutter eine Untermieterin, die auf einer Messe in Wien gearbeitet hat.
Ja.
Und da waren wir als Kinder fasziniert und jeden Tag dort. Das waren wir ganz besonders toll. Die saß in so einem, die hat so in so einem Zigarettenverkaufsstand.
Ja.
Ja, es war sehr aufregend.
Ich sag mal so, eine Messe ist ja eine Möglichkeit, sich weiterzubilden und zu gucken, was passiert morgen, ob im eigenen Job oder im technischen Bereich. Wie bildest du dich denn weiter?
Also wir müssen uns schon bei jeder Produktion eigentlich weiterbilden, weil wir ja oft neue Sachen können müssen. Also sagen wir mal, du musst dann plötzlich tanzen oder du musst plötzlich eine Opernarie singen oder du musst einen wissenschaftlichen Text lernen, also musst du dich damit beschäftigen. Dann musst du dich mit den Themen beschäftigen. Also ich mache einen Film über Messis gerade. Das heißt, dann muss ich mich mit Messis beschäftigen. Was heißt
das? Aber das kommt doch deinem Sinn für Unordnung doch sehr entgegen.
Ja, eben. Vielleicht will ich deshalb endlich Struktur in meinem Leben.
Ja.
Ja. Wirklich?
Ach, die Rollen helfen dir, ein besserer Mensch zu werden.
Ja, natürlich. Die Abgrenzung.
Ja. Ja. Okay, interessant.
Ja. Ne?
Aber wie bereitet man sich denn jetzt auf einen Film vor, der von einem Messi handelt?
Ich habe mir jetzt zum Beispiel ein paar Filme über Messis angeschaut und dann habe ich mir ein Buch drüber gekauft, über diese Angst loszulassen und dann ja auch, meistens sagen sie, ist es dieses totale innere Chaos, das zu so einer Lähmung führt, wo du nicht mehr, ich habe es ja ansatzweise, wirklich nur ansatzweise. Also ich kenne dieses Gefühl von diesem Chaos, was ich nicht bewältigen kann. Das ist aber sehr reduziert. Das ist dann zum Beispiel nur ein Kleiderschrank. Oder dass ich nicht entscheiden kann in meiner Wohnung, wo ich meine Unterhosen jetzt hin tue. Mhm. In den Schrank oder in den. Und dann habe ich es in beiden.
Mhm. Fällt dir denn persönlich dieser Hang zur Unordnung auf? Oder also ist es so, wenn Besuch kommt, dass du sagst, ah nee, da darf das nicht liegen. Das packe ich jetzt mal zur Seite.
Ja, und da fällt mir oft erst auf, wie unordentlich.
Wenn es klingelt.
Ja. Gott, der Tisch sieht immer noch aus wie Sau. Nee, es ist ja mehr bei mir so, ich bin nicht schmutzig, sondern ich bin eher so, dann liegt die Tablette neben dem der Zahnseide, die ich da habe liegen lassen, neben dem Zwirn und der Nadel, weil ich da gerade einen Knopf annähen wollte, neben dem Putzmittel, was ich nicht weggeräumt habe. Also diese Art von so Unordnung, genau, aus so einem, aus, eher aus einer Unstrukturiertheit. Mhm. Also ich müsste diese Fibel von dieser, ich glaube, Koreanerin, ja, das müsste ich richtig verinnerlichen, was die sagt.
Aber jetzt beschäftigst du dich erstmal mit dem Gegenteil.
Genau, jetzt freue ich mich, dass es Leute gibt, die es noch viel schlimmer sehen als ich.
Was musstest du denn zuletzt fürs Theater lernen?
Da habe ich die kleine Meerjungfrau, da spiele ich mit, von Bastian Kraft inszeniert. Und da musste ich singen. Bronski Beat, Small Town Boy.
Oh, toll.
Ja, es ist ein tolles Lied, aber ja, nicht leicht, weil das rhythmisch sich ja so verschiebt. Und ich bin rhythmisch, ich kann ganz gut singen, aber ich bin keine richtige Rhythmusbegabung. Und da habe ich lang gebraucht, das, diese Verschiebungen hinzukriegen.
Du hast ja gerade gesagt, dass du vor allen Dingen bei Premieren nervös bist. Ich habe mich mal gefragt, wenn, also ich bin jemand, der klatscht sehr gerne, aber ich kann gar nicht so lange klatschen. Und was hältst du denn für das richtige Maß an Vorhängen? Man spricht ja davon, dass der Vorhang dann auf und zu geht, wenn eine Premiere war, die Leute kommen nochmal raus. Wie viele Vorhänge sollte man so durchklatschen können, damit die Schauspielerin auf der Bühne zufrieden ist?
10? Nee, also das ist ja so ein Energieding.
Ja.
Und ich glaube, solange diese Energie aus dem Publikum kommt, ist ja dein Bedürfnis, etwas zu erwidern. Also zum Beispiel bei der Meerjungfrau klatschen die Leute wie verrückt. Aber da spielen auch 3 Drag Queens mit. Und die Drag Queens haben ein viel gesünderes Verhältnis zum Applaus, wie wir normalen Schauspieler. Weil wir normalen Schauspieler tun ja immer so ein bisschen so bescheiden. Nein, also komm, oh toll, danke, aber eigentlich wäre es doch nicht nötig gewesen. Ja. Und wir sind auch müde nach dem Stück und nach dem dritten. Mir reizt dann auch persönlich. Ich bin da gar nicht so hungrig. Aber die Drag Queens, die feiern das. Und das ist natürlich wieder toll, weil dann ist das wie Teil des Stückes. Ne? Die genießen das. Die machen dann noch so kleine Scherze. Eine fällt immer hin mit ihren Stöckelschuhen extra. Und dann jubeln die Leute. Und dann hat das so diesen, also dann geht der Austausch zwischen Publikum und Schauspielern oder Bühne weiter. Und das ist toll. Dann ist das wie so Ping-Pong. Und das ist ja immer das Tollste im Theater, wenn die Energien hin und her gehen. Nicht?
Ja. Hast du da ein Gefühl für? Man, seit Wochen probt man. Man überlegt sich was. Ist in so einer kleinen Blase, richtet sich vor allen Dingen nach der Regisseurin oder dem Regisseur aus. Hast du da schon ein Gefühl für während des Stückes oder wann weißt du, das war gut? Oder ist es tatsächlich erst beim Schlussapplaus oder auch schlecht?
Also der Applaus hat nicht immer was mit der Qualität zu tun.
Bei der Premiere ist es vor allen Dingen höflich erstmal. Ne?
Nee, oder? Ich glaube, das ist einfach, ob den Leuten was gefällt. Aber den Leuten gefällt ja auch nicht immer. Oder ob sie was würdigen, wenn es tolle Bühne war oder eine tolle Geschichte erzählt wurde oder oder ganz toll gespielt wurde oder alles zusammen oder es mitreißend war oder es sehr unterhaltsam war. Aber es gibt auch Stücke, da willst du gar nicht so viel klatschen. Die sind vielleicht sehr traurig und dann willst du ja auch mit dieser Trauer oder dieses Gefühl der Anteilnahme mit nach Hause nehmen und musst nicht stundenlang irgendwie die Hände zueinander schlagen. Warum? Also ich finde, das eine hat mit der Qualität, hat ja Klatschen nicht immer was zu tun.
Aber wie ist das, wenn du merkst, oh, ich glaube, das ist gar nicht so gut, was wir hier gerade machen.
Ja, das ist schrecklich.
Und dann hast du ja noch 20 Vorstellungen.
Ja, du versuchst natürlich jedes Mal irgendwie es besser zu machen.
Trinkt man dann vorher noch einen Schnaps, damit man es übersteht? Oder wie motiviert man sich?
Gute Idee. Also es ist ja selten so, es gibt so Sachen, da ist das Kind im Brunnen und das ist nicht zu retten. Aber es gibt ja auch oft Sachen, da merkst du so beim Spielen, oh, das müssen wir anders machen und dann ändert man das auch. Oder da müssen wir viel, viel schneller sein und da müssen wir auch was rausschneiden zum Beispiel, also kürzen. Und das wird ja dann auch oft gemacht, dass man die Sachen ein bisschen verbessert. Aber auf der Bühne stehen und wissen, dass es schlecht ist, ist das ein schreckliches Gefühl. Wirklich. Das ist wirklich schrecklich.
Gab es mal eine Rolle, die dir emotional so nah gekommen ist, dass du selber damit Tage und Wochen oder schlaflose Nächte oder ähnliches hattest?
Ja, habe ich öfter.
Ist das dann, also wo du wirklich so, man sagt ja, wenn der Arzt seinen Kittel auszieht, dann hat er Feierabend.
Ja.
Bei dir ist es das Kostüm. Mhm. Wo dich aber eine Rolle tatsächlich noch weiter beschäftigt hat, die dich vielleicht sogar verändert hat und die deine Familie gesagt hat, was ist mit dir los?
Aber das weiß ich nicht. Ich bin ja eher so eine pragmatische Person. Aber es gibt halt Rollen, die kosten so viel Einsatz. Da bist du angespannt danach oder leer oder traurig oder nervös. Oder ich habe zum Beispiel gespielt einen langen Tagesreise in die Nacht. Das ist ein Stück von O'Neill über eine Familie, wo Alkoholismus eine Riesenrolle spielt. Und die Mutter ist Morphinistin, weil sie das alles nicht ausgehalten hat. Und diese Mutter habe ich gespielt. Und ich habe auch in meiner Familie gab's Alkohol war ein Problem in meiner Familie. Und das hat mich zum Beispiel sehr mitgenommen. Da war ich einfach fertig, ja, weil das war fast wie eine Therapie im Grunde.
Mhm. Deine Rolle bei Nord-Nord-Mord wird dich wahrscheinlich immer schnell verlassen. Du drehst auf Sylt vorzugsweise. Ist es ein bisschen wie ein Kurzurlaub, nachdem man die ganze Zeit im vermeintlich dunklen Theater war?
Herrlich ist das, ja. Das ist wirklich herrlich, ja.
Da ist ja trotzdem vom, ich sag jetzt mal, Thalia und Unterhaltungsreihe ZDF ist ja vom Anspruch her schon ein Unterschied. Und ich sag mal so, vor 20, 30 Jahren hätten Intendanten das gar nicht so gut gefunden, wenn man noch nebenbei Fernsehen macht. Wie war das für dich, dieser Sprung da rein?
Unser Beruf hat ja zu 98% mit Glück zu tun. Und ich hatte durch Glück, kam ich in dieses Filmbusiness rein. Und dann habe ich eben angefangen zu drehen und ich habe ja auch sehr viel so anspruchsvolle, mehr so Arthouse gedreht am Anfang. Und dann kamen eben auch manchmal so Unterhaltungsformate und ehrlich gesagt versuche ich in meinem Leben diesen Unterschied, ich finde dieser Unterschied, dieser fanatische zwischen E und U, also den empfinde ich persönlich als komplett unkreativ, weil es kann ein Unterhaltungsfilm genauso hochwertig sein, und oder hat genauso seine Berechtigung wie ein tragisches Stück über missbrauchte Kinder, sage ich jetzt mal, weil also nebeneinander, weil der Mensch, der Zuschauer oder der Mensch, der das genießt, der will auch mal ein bisschen unterhaltsam und vergessen und schöne Landschaft sehen und dann will er sich mit einem Problem auseinandersetzen und für mich steht das, ist das gleichwertig. Und ich finde das auch gar nicht gut, immer diesen Unterschied zu machen. Das wird ja in Deutschland sehr gern gemacht. Mhm. Auch in der Musik ist das E, ist das U, ist das I, keine Ahnung. Und im Theater ja auch ganz extrem. Und das ist zu unterhaltsam und das ist zu well made und das ist zu dies und so. Das verstehe ich nicht. Ich finde das auch altbacken, ehrlich gesagt. Weil die Zukunft ist ja, dass man überhaupt die Leute erreicht.
Unbedingt. Du spielst eine Psychologin. Hat dir das auch eine neue Welt erschlossen? Hast du dich mit Psychologinnen getroffen, Bücher über Psychologie gewälzt oder ähnliches?
Nee, weil die Psychologin, es spielt ja in dem Sinn keine sehr große Rolle. Es ist ja mehr, also was ich mag an dem Format, ist ja, dass es gezeigt wird, eine Beziehung, eine recht lebendige Beziehung. Das entwickelt sich jetzt auch immer mehr zwischen zwei Menschen, die nicht mehr 12 sind, also die über 60 sind. Und das sieht man nicht oft, weil man sieht ja meistens im Fernsehen, entweder sind das so traurige Paare, die irgendwie, wo es um Sterbehilfe geht oder irgend sowas, oder sie haben irgendwie tragische Familienverhältnisse oder sie sind die Superspießer. Mhm. Aber dass die im Grunde genommen so eine ähnliche Beziehung haben wie die Jüngeren, die ja auch in dem Film vorkommen, das finde ich persönlich richtig toll, weil das ist ja in meinem Alter auch so, dass man gern ein bisschen flirtet oder dass man sich ja auch freut, wenn man liebt oder geliebt wird oder und ja, deshalb empfinde ich mich da als positives Role Model.
Sehr gut. Du hast vorhin angesprochen, dass es jetzt einen freien Tag gibt im Theater. Die Arbeit bei uns auch im Büro hat sich auch sehr gewandelt und geändert. Was hat sich denn für dich zum Positiven und wo du sagst du eher so, oh, naja, das hätte jetzt nicht sein gemusst, geändert?
Im Theater?
Theater, Film, als Schauspielerin insgesamt.
Keine Ahnung, was hat sich denn positiv geändert? Oh ja, es hat sich im Theater etwas sehr geändert, und zwar der Respekt für Frauen hat sich geändert. Mhm. Nicht nur, dass es jetzt selbstverständlich viele regieführende Frauen gibt, was natürlich für Frauen auf der Bühne auch was anderes ist. Also, und die Männer haben einfach in vielen nicht mehr die Rechte, die sie früher hatten. Also ich muss ehrlich sagen, als ich ans Theater kam, hatten die Intendanten, das war nicht immer so, aber die hatten wirklich so ein bisschen, was man wie der Kaiser Franz Josef, eine Art Erstbeschlafungsrecht. Also die hatten eine richtig große Macht über Frauen im Theater und vor allem über die Schauspielerinnen. Und wenn diese Schauspielerinnen nicht stark waren, wurden sie vernascht, sage ich jetzt mal ganz banal. Und das ist einfach, das hat sich relativ lang hingezogen, wurden dann natürlich mehr so Beziehungen, Regisseur, bin ich ja auch mit einem Regisseur verheiratet, also ich, ja, hat sich gelohnt in dem Fall, aber das ist, der war auch anders, aber es ist, das war einfach etwas relativ offen Toleriertes. Und das geht nicht mehr. Das ist vorbei. Und das finde ich fantastisch. Weil das ist für die jungen Frauen einfach eine ganz andere Ausgangsposition.
Eine regieführende Frau, mit der du schon zusammengearbeitet hast, ist deine Tochter.
Ja.
War da tatsächlich sowas Besonderes, wie es vielleicht von außen aussieht, Mutter-Tochter, die Tochter sagt der Mutter was? Oder also war das so besonders oder sagst du, nö, kann ich jetzt kaum Unterschiede feststellen?
War schon besonders. Ja, weil man ist natürlich als Mutter auch immer so ein bisschen vorsichtig und denkt, oh Gott, hoffentlich sagt sie jetzt nichts Falsches und hoffentlich geht sie gut in der Produktion und hoffentlich isst sie genug. Und aber ja, es bleibt ja nicht aus. Man hat ja auch so Beschützerinstinkte. Und dann hatten wir auch, aber wir hatten ein sehr lustiges Erlebnis, weil wir haben immer natürlich diskutiert und so. Und Mutter, Tochter, das verhakt sich ja dann manchmal so auf so eine total bescheuerte Art. Und das ist uns passiert einmal und da haben wir beide, weil wir haben dann nach der Diskussion noch telefoniert und da ging es weiter. Und dann haben wir beide einen wichtigen Zug versäumt.
Oh.
Und danach, und ich hatte dadurch 6 Stunden Verspätung und musste in Saarbrücken drehen am nächsten Tag. Also ich war fix und foxy. Und da haben wir uns beide geschworen, also wir machen das nie wieder. Und das haben wir dann auch nie mehr gemacht. Aber an sich haben wir uns super verstanden. Sie ist auch echt eine gute Regisseurin. Hat sie toll gemacht.
Höre ich auch immer wieder. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. Das Haus der Geschichte in Eimsbüttel gilt als Hamburgs kleinstes Museum. Auf nur rund 20 Quadratmetern präsentiert die Betreiberin wechselnde Ausstellungen zu Kunst, Kultur und lokalen Themen. Wann bist du das letzte Mal in einer Ausstellung gewesen und in welcher?
Ich war gerade in einer Ausstellung. In Wien.
So, haben wir es wieder.
Ja, im Belvedere war ich, ja.
Der Park Fiction in Hamburg-St. Pauli ist nicht einfach ein Park, sondern das Ergebnis eines erfolgreichen Nachbarschaftsprotests. Anwohnerinnen verhinderten in den 1990er Jahren die geplante Bebauung des Geländes und verwandelten die Fläche stattdessen gemeinsam in einen kollektiv gestalteten Stadtpark mit Blick über den Hamburger Hafen.
Ja, ich liebe das, ja.
Wie verbunden fühlst du dich mit deiner Nachbarschaft?
Ja, eigentlich schon sehr. Ich fühle mich schon sehr verbunden. Aber wie gesagt, die Nachbarschaft leidet extrem unter dieser Turbo-Gentrifizierung. Mhm.
Gibt es so eine Hausgemeinschaft? Also habt ihr die Schlüssel beim Nachbarn, falls man sich aussperrt?
Zum
oder
Teil ähnliches? Ganz wunderbare Nachbarn, ja. Und wir haben sogar auch ganz tolle Nachbarn.
Die Hamburger Wallanlagen waren ursprünglich eine sternförmige Verteidigungsanlage gegen Angriffe aus Dänemark. Heute sind die ehemaligen Festungswälle als grüne Parklandschaft mitten in der Stadt kaum wiederzuerkennen. Aus den alten Gräben und Befestigungen entstanden im 19. Jahrhundert unter anderem die heutigen Parks Planten und Blumen sowie die großen und kleinen Wallanlagen. Welche Rolle spielen Parks oder Grünflächen in deinem Leben?
Ja, da bin ich ganz normal. Das finde ich herrlich. Ich liebe auch den Stadtpark.
Ja.
Ich liebe Planten und Blumen, obwohl das ja so ein merkwürdiger Park ist, Planten und Blumen.
Warum merkwürdig?
Ja, weil das war da nicht mal irgend so eine Gartenschau oder sowas?
Ja, ja.
Ja, genau. Und dadurch ist da so komische Betonstücke und es ist dieses eine Café ja ewig geschlossen gewesen, was ja eigentlich ein schönes Café wäre. Ja. Als ich nach Hamburg kam, war da oben noch so ein schönes Café.
Schöne Aussicht.
Ja.
Ja.
Das war ein Traum.
Da finden jetzt Partys statt.
Ja.
Also eigentlich finden da schon immer Partys statt. Zwischendurch gab es auch mal Kaffee und Kuchen.
Ja, genau.
Jetzt ist es ja so, dass Leute wie ich gehen ins Theater, gucken sich Filme an aus Unterhaltungsgründen. Wie kannst du denn dort entspannen? Also bei was für einer Art von Film? Hast du vielleicht eine heimliche Serienleidenschaft? Guckst du den Bergdoktor oder so? Oder Kommissar Rex?
Das wäre herrlich, ne? Würde ich gerne. Nee. Ich gucke so wenig Fernsehen. Ich gucke nie Serien.
Wie entspannst du denn?
Ach, ich lese gerne.
Ja?
Ja.
Bist du so eine Schnellleserin, weil du ja beruflich auch sehr, sehr viel mit Sprache zu tun hast? Also
ja.
So ein Buch ist dann in 2 Tagen verschlungen? Oder ziehst du das so über 8 Wochen jeden Tag 4 Seiten?
Nee, schnell. Ich habe jetzt nur das Problem, dass meine Brille, dass meine Augen immer schlechter werden. Mhm. Und ich jetzt eine stärkere Brille brauche. Und ich merke, dass ich seitdem immer müde werde beim Lesen. Ja,
ja, weil du dich so anstrengen musst. Aber
genau. Aber ich lese irrsinnig gern. Also wirklich richtig gerne, ja.
Gibt es denn Dinge, also ich sag mal so, Schauspieler und Schauspieler haben normalerweise relativ viel Freizeit. Also egal, ob sie jetzt vor der Kamera stehen oder auf der
das
Bühne stehen.
Nicht.
Aber ist es so, dass du immer irgendwie was zu tun haben musst oder kannst du so richtig die Seele baumeln lassen?
Ja, irgendwie habe ich mich in so einen Arbeitswut reingearbeitet in den letzten Jahren, dadurch, dass ich halt am Theater war und gedreht habe. Und die wollte ich eigentlich unterbinden, indem ich bin ja nur noch fester Gast am Thalia Theater. Also ich bin ja nicht mehr fest, weil ich wollte unbedingt mehr Freizeit. Aber jetzt habe ich so viel gedreht, dass ich wieder keine Freizeit habe. Also ich glaube, man muss sich dann irgendwann entscheiden gegen diese Arbeitswut. Das ist ja wie eine Sucht. Man kommt da so rein und man will immer mehr. Und da wird man hier gebraucht und da gebraucht und der will einen auch noch. Und man hört nicht. Ja, man ist, also ich weiß, dass ich eigentlich weniger arbeiten sollte. Aber ich bin gerade in diesem Turbo-Leben so drin. Dann denke ich mir, ja, dein Leben ist vielleicht auch nicht mehr, ja, mit Glück hast du noch 30 Jahre, aber mit viel Glück, dann nimm doch alles, was du kriegst, so ein bisschen. Und dann denke ich wieder, ja, aber wenn du jetzt so weitermachst, bist du irgendwann ein Wrack. Also, aber das kennst
Gegenteil
du wahrscheinlich
Arbeit
auch.
Arbeit ist Urlaub.
Ja.
Gibt es so erstrebenswerte Orte, die du noch nicht gesehen hast? Ich sag mal, erstmal kommt man ja in Deutschland sehr viel rum als Schauspielerin.
Ja.
Wirst du wahrscheinlich in jeder Ecke schon gewesen sein. Du hast vorhin das Saarland angesprochen.
Ja.
Da war ich, glaube ich, 2-mal erst in Saarbrücken.
Ja.
Gibt es aber so Orte, wo du sagst, da will ich nochmal hinreisen? Weil das ist ja ganz häufig so, dass man sagt, dass ab 60, da fahre ich dann dahin.
Ja. Ja. Ich lasse mich da mehr so treiben. Ich bin da nicht so ein Planer. Also ich würde gerne doch nach Afrika fahren, weil ich war noch nie in Afrika.
Ja.
Also noch gar nicht, auch nicht in Nordafrika.
Mhm.
Und das würde ich gerne machen, ja.
Ist es so?
Also Afrika klingt ein bisschen blöd, ist ja ein Riesenkontinent. Also Afrika,
ist
okay.
Es dann Südafrika? Ja. Weil das ist ja eine kleine Kolonie von Hamburg, wie ich immer wieder höre.
Nee.
Halb also, Hamburg lebt, glaube ich, in Südafrika teilweise.
Nein, ich würde gerne fahren, so Burkina Faso und Côte d'Ivoire oder Kenia, Tansania. Also würde mich einfach so Afrika interessieren, das schwarze Afrika in dem Sinn. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Na, dann hin da.
Ja, warst du schon?
Nein, nee. Tatsächlich aber habe ich auch diese Faszination nicht. Ich hoffe, dass ich bald nach Ägypten komme, weil ich, es gab ja diese Reihe Was ist was?
Ja.
Und die Pyramiden war mein Lieblingsbuch. Und,
ja, habe ich auch.
Ich weiß, dass jeder, der in Ägypten schon war und die Pyramiden sich angeguckt hat,
einfach nur denkt,
sagt, naja, das ist ja totaler Tourismus-Scheiß, den musst du ja nicht
wirklich
mal angucken. Man warnt mich da immer vor, aber trotzdem will ich es jetzt irgendwann demnächst irgendwie machen, schon.
Also ich glaube, ehrlich gesagt, der Tourismus-Scheiß entsteht wahrscheinlich nur deshalb,
weil wir da alle hinwollen.
Nee, weil es so voll ist.
Ja, ja, wahrscheinlich
und
schon.
Und weil da so viele Händler, Menschen davon leben wollen. Und
ja.
Meine Mutter war in den nach meiner Geburt war sie in Ägypten, weil ihre Eltern da gearbeitet haben. Und da ist sie mit ihrer Schwester geritten zu den Pyramiden.
Ach, okay.
Und da war kein Mensch.
Was?
Das muss so unglaublich toll gewesen sein.
Tja, ich werde berichten.
Während Corona?
Ach so, ja, das geht natürlich.
Aber das ist schon vorbei.
Ja.
Da war es auch leer.
Tja. Gibt es denn Dinge, die du, ich sag mal, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was du alles Neues lernst, so für die Schauspielerei. Gibt es denn Dinge, die du dir noch aneignen willst? So? Also ich schieb die ganze Zeit vor mir her, dass ich gerne noch eine weitere Sprache lernen möchte.
Also ich würde gerne noch Italienisch und Spanisch lernen. Oder zumindest eins von beiden. Und dann würde ich gerne noch mal Kunstgeschichte studieren.
Du willst im Alter noch mal studieren? Das finde ich eine total faszinierende Idee. Ich habe mal einen Bankdirektor kennengelernt, der, ich weiß, dass er einen Jaguar fuhr. Und er erzählte dann auch immer, dass er dann auf den Studiparkplätzen parkte mit seinem Jaguar. Und die Studenten haben ihm dann immer, also der war schon über 80 und die Studenten haben ihm dann immer die Sachen so näher gebracht, übersetzt, wie auch immer. Und dazu hat er sie dann, ich glaube, einmal im Monat in ein Sternerestaurant eingeladen. Das fand ich einfach einen guten Deal.
Ja,
so,
super.
So könnte ich mir das auch vorstellen.
Ja, herrlich. Also.
Also Kunstgeschichte.
Ja, mein ehemaliger Hausarzt, der studiert jetzt auch Geschichte und Kunstgeschichte.
Okay. Gibt's denn Dinge, die du noch im Beruflichen erstrebenswert finden würdest? Also eigentlich ist es ja Quatsch, sich Rollen zu wünschen, weil es wird ja jetzt keiner auf die Idee kommen, dir eine zu schreiben, mutmaßlich. Wenn nicht, höchstens innerhalb der Familie.
Ich mir selber.
Ja, oder du dir selber.
Ja. Was ich mir wünsche beruflich,
ja.
Schöne Rollen, ja, wünscht man sich ja immer. Dann wünsche ich mir, ja, ich habe so eine Drehbuchidee, die würde ich gerne aufschreiben.
Ja.
Das würde ich mir wünschen, dass ich das mache. Und dann habe ich so ein Projekt im Kopf, dass ich habe einen syrischen Pflegesohn und über den stelle ich fest, dass das Bild, was wir von Migranten, also Geflüchteten haben, so gar nicht mit der Realität übereinstimmt und mein Projekt wäre, diese Menschen vorzustellen und zu zeigen, wie tief in Deutschland die schon alle angekommen sind und wie erfolgreich die zu einem Großteil sind.
Mhm.
Also wir kriegen ja in den Medien immer nur gezeigt, das Steine schmeißende, vermummte, wütende, fanatische Muslime. Und der zum Beispiel ist Mechatroniker, hat eine Ausbildung gemacht, hat dann in der Firma, wo er war, super gearbeitet und ist jetzt bei Lufthansa.
Sehr gut.
Ja, und ich kenne aber 20 von seinen Freunden. Der andere ist in einem Elektrobetrieb für Solarenergie, macht seinen Meister, ist schon, es ist irre schwer für Menschen, der nicht deutsch aufgewachsen ist, Meister zu machen.
Wie bist du denn an den Pflegesohn gekommen überhaupt? Was war die Motivation dabei?
Das war, der hat sich ja mehr mich ausgesucht. Wir hatten dieses Café in der Gaustraße Embassy of Hope während der Flüchtlingskrise. Das war eigentlich, es gibt's ja immer noch, aber das war damals wirklich ganz, ganz toll. Und während der anfänglichen Krise in der Ukraine, also dem Anfang des Krieges kam, war das auch wieder sehr aktiv. Und da waren wir als Schauspieler auch am Anfang immer alle dabei natürlich und haben geholfen. Ne? Und da war er, hat mich angesprochen und war so ein Typ, der, wahrscheinlich war ich ihm sympathisch. Und dann haben wir angefangen, in Kontakt zu kommen. Und dann hat eine sehr gute Freundin von mir, mit der ich auch so einen Wiener Liederabend mache am Thalia Theater, die hat dann zu mir gesagt, wenn jeder sich um einen kümmert, dann ist das Problem doch eigentlich, müsste das doch relativ gut zu bewältigen sein. Weil jeder braucht ja so einen Anker irgendwo. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gute Idee, dann nehme ich halt den. Und dann hat sich das natürlich so entwickelt mit der Zeit, weil wir uns ja auch, meine Kinder mochten ihn gern und dann war er halt immer bei uns und so. Aber ich will das gar nicht so als Heldentat zeigen, weil es ist keine Heldentat. Es war super einfach.
Eigentlich total normal.
Wenn, ja.
Also das hat man ja schon immer so gemacht. Ich weiß gar nicht, die Diskussionen, die es jetzt so gibt darüber.
Ja, fürchterlich.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über schöne Dinge gesprochen, übers Gelingen, über erfolgreiche Rollen. Wo bist du im Alltag gänzlich untalentiert? Was kannst du gar nicht? Und was lehnst du einfach auch ab?
Kuchen backen.
Ja.
Ordnung.
Ja.
Autobahn, Autofahren.
Fährst du nur Landstraße oder lässt du andere fahren dann auf der Autobahn? Ist das zu schnell? Oder?
Ja, ich habe Angst vor den Lastautos.
Ah, okay.
Ballspiele. Mhm. Was kann ich noch nicht oder gar nicht?
Wie ist das denn mit Kuchenbacken? Also, ich sag mal, du bist in einem sehr spießigen Stadtteil, wohnst du, da bringt man sich doch Kuchen mit, den kaufst du einfach. Oder lehnst du das einfach komplett ab, weil du sagst, nee, es gelingt sowieso nicht? Ich meine, Vanillekipferl oder ähnliches,
das kann ich.
Geht.
Ja, ja, ich kann irre gut Weihnachtsbäckerei.
Ach, siehste.
Ja, das kann ich, aber keine Kuchen, die aufgehen und das kann ich nicht.
Hm. Und aber kochen?
Ja, gut.
Ja,
also,
das normal. Hört sich ein bisschen nach Nudeln mit Ketchup an.
Nee, ein bisschen besser, aber jetzt nicht richtig. Die jungen Leute können ja alle so gut kochen und ich habe ja Kinder, die kochen dann für mich, wenn sie da sind. Ach, kochen, ich finde Kochen fad.
Ach, das ist ein schönes Schlusswort, aber jetzt haben wir noch zwei Fragen für dich. Und zwar, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Keine Ahnung.
Wo würdest du dich denn gerne sehen? Beschreib mal so den Tag heute in 5 Jahren. Mit den Füßen im Wasser der Elbe oder?
Ich glaube, das kann ich nicht sagen. Ich bin abergläubisch. Dann denke ich, das gelingt alles nicht. Nein.
Okay, dann lassen wir das mal. Ich hoffe, du bist nicht abergläubisch im Hinblick auf Hamburg. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ich stelle mir vor, dass man in der Alster schwimmen kann.
Ja. Das stelle ich mir auch vor.
Ich stelle mir vor, dass die endlich kapiert haben, dass sie ihre schönen alten Häuser nicht abreißen sollen.
Auch gut.
Ich stelle mir vor, dass die Innenstadt noch lebendiger ist und dass die hässlichen Kaufhäuser zu schönen Wohnhäusern gemacht werden.
Gute Idee.
Und vor allem auch die Parkhäuser. Ich stelle mir vor, dass viel
mehr... Da ist man ja dran. Also ich kenne zumindest 2 Parkhausgeschichten, wo Wohnungen und Ähnliches entstehen sollen.
Eben. Also das war alles, was ich sage, ist nicht unrealistisch. Mhm. Ich stelle mir vor, dass die Ost-West-Straße drüber ist so ein Erdhügel.
Lustig, dass du wie eine richtige Hamburgerin Ost-West-Straße sagst. Sie heißt seit Ewigkeiten schon Willy-Brandt-Straße. Ja, genau. Ich will jetzt überhaupt kein Besserwisser sein, aber ich bin so froh, dass ich mal jemanden an der Stelle korrigieren kann, weil ich immer korrigiert werde.
Also die Ost-West-Willy-Brandt-Straße, das war ja früher ein...
Es gab ja mal die Idee, die zu überdachen.
Ja, das wäre so toll, weil ich habe erst kapiert vor ein paar Jahren, warum in Hamburg etwas nicht stimmt. In der Stadt...
Die Achse.
Diese Achse, die sie durch diese Stadt gegraben haben, diese Ost-West-Straße, jetzt dem armen Willy Brandt auch noch, der arme Typ muss dafür
herhalten,
absurderweise. Wenn die einfach noch ein Stadtviertel wäre, wären ja der Hafen und die Innenstadt komplett verbunden. Und jetzt ist da ja diese Achse, diese Autobahn. Und ich glaube, wenn man da was drüber machen würde, würde die Stadt nochmal eine ganz andere Energie haben. Weil dann würde der Hafen direkt zur Mönckebergstraße.
Unbedingt. Sehr gut. Viktoria, wir haben hier echt viele schöne Sachen besprochen. Du hast gute Ideen eingebracht. Hamburg sagt Danke. Und ich sage Danke für diese wunderbare Stunde. Und wer jetzt nun noch mehr Bock hat auf dich, der kann Nord-Nord-Mord einschalten oder installier gehen. Also meine Empfehlung hast du auf jeden Fall. Ich sage Danke und Ahoi.
Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.